sich ein Stück von Harfens Bein geholt.«
Der Weiner warf John aus roten, tränenden Augen einen weiteren Blick zu.
»Tatsächlich? Nun, er hat schon etwas Wölfisches an sich, wenn man ihn sich genauer anschaut. Bring ihn zu Mans, vielleicht behält er ihn.«
Er riss sein Pferd herum, galoppierte davon, und seine Reiter folgten dicht hinter ihm. Der Wind blies feucht und schwer, während sie das Tal des Milkwaters durchquerten und hintereinander durch das Lager am Fluss ritten. Ghost blieb dicht bei John, allerdings ging ihm sein Geruch voraus wie ein Herold, und bald hatten sich Wildlingshunde um sie herum versammelt und knurrten und bellten. Lennel schrie sie an, sie sollten ruhig sein, doch sie beachteten ihn nicht.
»Sie mögen deine Bestie nicht sehr«, merkte Langsperrück an.
»Es sind Hunde, und er ist ein Wolf«, erwiderte John.
»Sie wissen, dass sie nicht von einer Art sind.«
»Genauso wenig, wie ich zu euch gehöre.« Aber John hatte eine Pflicht zu erfüllen, die Aufgabe, die Quorin Harfend ihm auferlegt hatte, als sie zum letzten Mal gemeinsam am Feuer gehockt hatten. Er sollte die Rolle des Abtrünnigen spielen und herausfinden, was die Wildlinge in dieser kalten, rauen Wildnis der Frostfangs suchten. »Irgendeine Macht«, hatte Quorin es dem alten Bären gegenüber genannt, doch er war gestorben, ohne zu erfahren, um was es sich handelte, oder ob Mans Rider es tatsächlich gefunden hatte. Am ganzen Fluss entlang brannten Lagerfeuer zwischen den Karren, Wagen und Schlitten. Manche Wildlinge hatten Zelte aus Rothaut, Fell und Filz aufgebaut, andere suchten unter aufgespannten Planen neben großen Steinen Schutz oder schliefen unter ihren Wagen. An einem Feuer sah John einen Mann, der die Spitzen langer Speere härtete und sie auf einen Haufen warf. Außerdem beobachtete er zwei bärtige Jugendliche in gehärtetem Leder, die mit Schlagstöcken übten, über die Flammen aufeinander zusprangen und jedes Mal grunzten, wenn sie einen Treffer landeten. Ein Dutzend Frauen saß daneben im Kreis und versah Pfeilschäfte mit Federn.
»Pfeile für meine Brüder«, dachte John. »Pfeile für das Volk meines Vaters, für die Menschen von Winterfell und die Budmotte und den letzten Herd. Pfeile für den Norden.«
Doch nicht alles, was er sah, war kriegerisch. Frauen tanzten, ein Säugling schrie, und ein kleiner Junge rannte ihm atemlos vom Spiel und dick in Fell eingepackt vors Pferd. Schafe und Ziegen liefen frei herum, während Ochsen am Ufer nach Gras suchten. Der Duft von gegrilltem Hammel trieb von einem Feuer herüber, und über einem anderen drehte sich ein Wildschwein an einem hölzernen Spieß. Auf einem offenen Platz, der von hohen grünen Soldatenkiefern umringt war, stieg Rasselhemd ab.
»Hier schlagen wir unser Lager auf«,
verkündete er Reckweil und den anderen.
»Füttert die Pferde, da die Hunde und euch selbst zuletzt. Ygritte, Langspeer, bringt die Krähe zu Mans, damit er sie sich anschauen kann. Danach schlitzen wir dem Jungen den Bauch auf.«
Den Rest des Wegs gingen sie zu Fuß, an weiteren Feuern und Zelten vorbei, und Ghost blieb dicht hinter ihnen. So viele Wildlinge auf einem Haufen hatte John noch nie zuvor gesehen. Er fragte sich, ob das überhaupt schon jemand getan hatte.
»Das Lager nimmt überhaupt kein Ende mehr«, dachte er. »Es sind eher 100 Lager als ein einziges, und jedes ist weniger geschützt als das davor.«
Ausgebreitet über Meilen hatten die Wildlinge keine nennenswerten Verteidigungsanlagen aufgebaut, keine Gräben oder Palisaden aus angespitzten Pfählen, nur kleine Gruppen von Kundschaftern, die außerhalb des Lagers patrouillierten. Gruppe, Clan oder Dorf, wie auch immer. Sie hatten einfach dort angehalten, wo sie wollten, und sich einen geeigneten Platz gesucht. Das freie Volk. Wenn seine Brüder sie in solcher Unordnung überraschen konnten, würde eine große Zahl der Wildlinge für ihre Freiheit mit Blut bezahlen. Sicherlich waren sie viele, doch die Nachtwache besaß Disziplin, und in der Schlacht trägt Disziplin gegenüber der Masse 9 von 10 Malen den Sieg davon, hatte ihm sein Vater einst erklärt. Es gab keinen Zweifel daran, welches Zelt dem König gehörte. 3-mal so groß wie das nächstgrößte war es, und aus dem Inneren ertönte Musik. Wie viele der kleineren Unterkünfte bestand es aus Häuten, auf denen noch das Fell saß, doch bei Mans Riders Häuten handelte es sich um die zottigen weißen Pelze von Schneebären. Das spitze Dach wurde von dem großen Geweih eines jener Riesenelche gekrönt, die einst, zu Zeiten der ersten Menschen, frei durch die ganzen 7 Königslande gezogen waren. Hier endlich entdeckte er Verteidiger. Zwei Wachen an der Zeltklappe, die auf langen Speeren lehnten und runde Lederschilder am Arm trugen. Als sie Ghost bemerkten, senkte einer der beiden die Speerspitze und sagte,
»Das Vieh bleibt draußen!«
»Ghost, bleib!« befahl John. Der Schattenwolf hockte sich hin.
»Langspeer, pass auf die Bestie auf!«
Rasselhemd riss die Zeltklappe auf und winkte John und Ygritte hinein. Im Zelt war es heiß und verraucht. Kübel mit brennendem Torf standen in den vier Ecken und erfüllten den Raum mit düsterem, rötlichem Schein. Häute bedeckten den Boden. John fühlte sich plötzlich sehr allein, wie er in seiner schwarzen Kleidung dastand und auf seine Bekanntschaft mit jenem Abtrünnigen wartete, der sich selbst König jenseits der Mauer nannte. Nachdem sich seine Augen an das rauchige, rote Zwielicht gewöhnt hatten, sah er sechs Menschen, von denen ihn kein einziger beachtete. Ein dunkler junger Mann und eine hübsche blonde Frau teilten sich ein Horn mit Met. Eine schwangere Frau stand an einem Kohlenbecken und briet einige Hühner, während ein grauhaariger Mann in einem zerlumpten, schwarzroten Mantel mit gekreuzten Beinen auf einem Kissen saß, die Laute spielt und dazu sang.
Des dornischen Weib war blond wie die Sonne, und ihre Küsse so zart wie der Mai. Doch des dornischen Kling war aus schwarzem Stahl, und ihr Kuss eine rechte Teufelei.
John kannte das Lied, obwohl es ihn verwunderte, es hier zu hören, in diesem schäbigen Zelt jenseits der Mauer, 10.000 Meilen entfernt von den roten Bergen und der Wärme Dornes. Rasselhemd nahm den gelben Helm ab, während er auf das Ende des Liedes wartete. Unter seiner Rüstung aus Knochen und Leder war er ein kleiner Mann, das Gesicht unter dem Riesenschädel war gewöhnlich, zeigte ein knorriges Kinn, einen dünnen Bart und gelbliche eingefallene Wangen. Seine Augen standen eng zusammen, eine einzige Braue kroch quer über die Stirn, und das dunkle Haar wich rechts und links bereits deutlich zurück.
Des dornischen Weib sang stets im Bad, ihre Stimme war lieblich und hold, doch des dornischen Kling kann ihr eigenes Lied, sie bis scharf und kalt wie das Gold.
Neben dem Kohlenbecken saß ein kleiner, dafür jedoch immens breiter Mann auf einem Hocker und aß ein Huhn vom Spieß. Heißes Fett lief ihm übers Kinn.